Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von No More Leadership, dem Podcast, der Unternehmensführung neu denkt. Ich bin Volkmar Helfrecht, mit mir zusammen gegenüber Professor Striebling und wir tauchen heute wieder mal tief in die Welt der Unternehmensführung ein. Das heißt, wir sprechen über echte Herausforderungen, authentische Geschichten aus der Praxis und Lösungen mit Sofortnutzen. Und heute geht es um Loslassen und Zupacken, die Erfolgsfaktoren der Unternehmensnachfolge. Wissen Sie, Herr Striebling, was Affen mit einer Unternehmensnachfolge zu tun haben?
Das wollen Sie jetzt nicht hören. Nein, aber manchmal kann es affig werden, in der Tat. Ich habe schon einiges begleitet, auch im Bereich der Mediation, im Bereich der Unternehmensnachfolge. Aber Sie haben sicherlich eine andere Erklärung als ich
jetzt. Ja, wegen Loslassen und Zupacken. Und zwar gibt es Affen, die man fängt, indem man ihnen in ein Gefäß, das gut verankert ist, etwas Leckeres reinlegt. Dann greifen das Gefäß, greifen nach dem Leckeren und lassen die Hand nicht mehr los und kommen da nicht mehr raus. Und so hat man sie gefangen. Und der Affe lässt es dann los, wenn man ein zweites Leckerchen hinlegt, dann nimmt er die andere Hand und dann noch ein drittes. Dann lässt er da los, wenn es attraktiver ist und greift danach. Ich will um Gottes Willen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nicht mit Affen vergleichen, auch wenn wir alle Trockennasenaffen sind. Aber worum es mir geht, ist, man spricht oft bei Nachfolgeformen loslassen. Man muss loslassen können. Und ich persönlich bin der Meinung, ich kann nicht loslassen mit dem luftleeren Raum. Ich kann nur etwas loslassen, wenn ich was anderes habe, wo ich zupack. Also
das ist ja das Thema tatsächlich, das Loslassen und dann der Absturz, gerade wenn auf einmal keinen Sinn mehr im Leben, was kann ich Neues machen? Und das vorab zu klären, was ist denn meine neue Perspektive? Kann theoretisch als Berater des Unternehmens sein, aber eben auch sein, dass man sagt, nein, ich habe in meinem Unternehmen bei der Unternehmensnachfolge gar nichts mehr zu tun, aber was denn dann? Genau, wo kann ich zupacken?
Und dann gibt es auch noch die Nachfolge, für die trifft das nämlich auch zu. Ich habe dann so mit einem Nachfolgern zu tun, die sagen, ich schaue mir das Ganze mal an, Herr Helfrecht, und dann entscheide ich. Natürlich, man schaut sich immer alles an und natürlich verstehe ich auch, dass während des Prozesses man vielleicht merkt, war doch keine gute Entscheidung. Aber auch bitte nicht mit der Haltung in so ein wichtiges Projekt gehen, ich gucke mal, vielleicht gefällt es mir ja. Also ich hoffe, dass man schon vorher sich ein bisschen Gedanken gemacht hat und man muss sich schon auch als Nachfolger die Frage stellen, passt diese Entscheidung in mein Lebensmodell? Und da wären wir, glaube ich, beim ersten wichtigen Erfolgsfaktor. Ich kann nur loslassen, wenn ich zupacken, genau. Das heißt, wie Sie es gesagt haben, der Übergebende braucht ein Bild in seinem Kopf, wo er sagt, darauf habe ich viel mehr Bock als das, was ich jetzt habe. Sei es, ich wirke im Unternehmen noch mit, aber nicht mehr operativ. Sei es, ich wirke gar nicht mehr mit und fange was komplett Neues an, was ich schon immer mal anpacken wollte.
Gründe ein neues Unternehmen.
Hatte ich auch schon ein paar.
Schon erlebt, ja, genau.
Ich habe letztens mit einem Unternehmer gesprochen, der hat mit über 70. Ich telefoniere mit ihm und er meinte, ich war so langweilig. Er hat ein neues Unternehmen gegründet, aber so, dass es nicht im Wettbewerb steht zum alten und hat schon mit seinem alten Unternehmen geklärt, wenn es bei ihm nicht mehr weitergehen kann, gesundheitlich, wie dann die das übernehmen können. Ja. Weil er meinte, er hat die Nachfolge schon bei der Gründung mit berücksichtigt, aber er war so langweilig. Und er hatte auch letztens einen, der wieder eingestiegen ist, weil er meinte, da war es sogar ein bisschen traurig, muss ich sagen, da ist die Partnerin gestorben und er meinte, sein Konzept ging damit und dann hat er
andere Lebensplan, ja.
Danke, und hat er gefragt bei dem Nachfolger, du, kann ich noch mitwirken, ich würde dir Kunden weiterhin anschaffen, weil ich liebe Kundenkontakt und für den Nachfolger ein Riesengeschenk, weil er meinte, keiner kann so gut verkaufen wie er. So Randbemerkungen. Also es gibt nichts, was es nicht im Bereich Nachfolge gibt. Und Absolut. Es gibt auch nicht das perfekte Konzept. Drum auch mit dem Loslassen. Manchmal ist es sinnvoll, dass der Übergebene komplett loslässt und was komplett anderes macht. Manchmal ist es aber auch sinnvoll, dass er noch weiterhin mitwirkt in einer neuen Rolle. Wenn beide ein Bild im Kopf haben, ein Zielbild, bei dem sie beide sagen, darauf habe ich, sorry die Wortwahl, Bock drauf. Und dieses Zielbild widerspricht sich nicht, sondern ergänzt sich. Dann kann Nachfolge sehr gut funktionieren. Aber beide müssen so transparent und offen sein, ihr Zielbild zu kommunizieren, sich Gedanken machen über ihre Lebensplanung, zum Beispiel bei Planungstage mal sein, sich Gedanken machen, was will ich wirklich? Das übereinanderlegen, offen kommunizieren, um sich dann die Frage zu stellen, haben wir Bock, von dem, was wir jetzt als Leben haben, loszulassen, um bei dem Neuen, was wir wollen, mit Leidenschaft zuzupacken?
Absolut. Und man muss sich drüber austauschen. Weil wenn es da Differenzen gibt, dann kommt letztendlich die Unternehmensnachfolge, die Unternehmensübergabe, Übernahme schlicht nicht zustande. Und da geht es erstmal natürlich um mein eigenes Zielbild natürlich. Wie könnte das aussehen? Aber was ganz häufig eine Rolle spielt, was ich auch in verschiedensten Mediationsverfahren mitbekommen habe, ist, es gehört auch dazu, ganz verschiedene weitere Stakeholder noch mit einzubeziehen. Die Familie, sowohl des Übernehmers als auch des Übergebers. Tatsächlich könnte da sein, dass man dagegen ist. Nein, das sollst du nicht machen, dann sehe ich dich ja gar nicht mehr, ne, wenn du dieses Unternehmen übernimmst. Sowas, das kann ja alles eine Rolle spielen. Und das auch mit einzubetten in den ganzen Prozess ist eine ganz wichtige Aufgabe, weil gegen den Widerstand meiner Kernfamilie etc. ein Unternehmen zu übernehmen, das wird unendlich schwierig. Und deswegen gerade bei Familienunternehmensnachfolgen wird sowas nicht offen kommuniziert, weil man will ja seine Eltern nicht vor den Kopf stoßen, dass man jetzt doch nicht übernehmen will. Sowas in der Richtung spielt da häufig eine Rolle. Andererseits kann man den Ehepartner nicht vor den Kopf stoßen, wenn man übernimmt. Und dann wird auf Zeit gespielt. Und das ist natürlich alles kontraproduktiv im Sinne eines florierenden, guten Unternehmens, was vielleicht ja weiter wachsen soll. Deswegen ist da eine Klarheit, eine Transparenz unwahrscheinlich wichtig.
Bei der Nachfolge hier bei Helfrecht war das ein wichtiger Stakeholder, wenn man so schön sagt, meine Frau.
Ja.
Meine Frau kommt nicht aus dem Fichtelgebirge. Und meine Frau ist genauso wie ich, darf das schon sagen, karriereorientiert. Also uns beiden ist Beruf wichtig, Berufung wichtig. Und damals haben wir in München gelebt, gewohnt, gearbeitet. Meine Frau hat lange in Leipzig gelebt, gewohnt, gearbeitet. Und dann habe ich sie gefragt, Mensch, was hältst du denn vom Fichtelgebirge? Ich habe da so eine Möglichkeit.
Bad Alexandersbad.
Bad Alexandersbad. Genau. Und dann meinte sie so, ja, für uns war auch klar, dass es meine Frau da nicht von vornherein im Unternehmen mit einsteigt. Und dann hat meine Frau auch gesagt, ja, was sind denn da so für Städte ringsherum? Meinte ich so, ja, Marktredwitz, Zeltbunsiel. Dann meinte sie, nee, du, wo ich so mit meiner Expertise Fuß fassen kann. Und haben wir so analysiert und sind auf Bayreuth gestoßen, ja, wo wir doch dann hingezogen sind erstmal, noch leben dort. Und da meinte sie, ich schaue mir das dort mal an. Und dann habe ich gesagt, du, ich komme mit. Und sie, nee. Du sagst mir nur, wie toll hier alles ist und wie schön und großartig. Ich würde mir da gern selber ein Urteil erlauben. Und ist dann am Wochenende hingefahren. Ich blieb dann in München und habe so, oh Gott, wenn sie jetzt wiederkommt, oh, was wird sie wohl sagen?
Geht
und so.
Gar nicht.
Ja, genau. Weil de facto eins war klar, wenn meine Frau mit mir den Weg nicht mitgeht, ja, weil so eine Nachfolge hat viele Konsequenzen.
Absolut.
Wir beide wollten Familie haben. Und uns ist beiden Karriere wichtig und klar ist, dass die Nachfolge in den ersten Jahren erstmal bedeutet, auch gerade mit einer jungen Familie, dass ich nicht den Löwenanteil dieser Arbeit übernehmen kann. Also da sind viele Kompromisse, Konsequenzen, gegenseitiges Miteinander zu vereinbaren und zu treffen. Und natürlich auch, wenn wir dann Neustart wagen, was heißt das dann auch dann mittelfristig, wo sieht für meine Frau eine Karriereperspektive? Da waren viele Fragen, die waren offen. Und wenn meine Frau gesagt hätte, Volkmar, ich sehe mich dort nicht. Ich sehe dort mein Leben nicht, mein Lebensmodell. Dann hätten wir diese Nachfolge und ich diese Nachfolge nicht angetreten. Ja. Da muss man dann Entscheidungen treffen. Ich gebe zu, mit meiner Frau, mit der ich damals verheiratet schon war und wir Kinder geplant haben, diese Beziehung hätte ich nicht geopfert für die Nachfolge. Noch schlimmer ist es aber, man geht diesen Weg und weiß gar nicht, dass man gerade die Beziehung opfert, weil man gar nicht da ganz offen drüber gesprochen, genau, auch Zeit genommen hat. Und dann stellt man fest während der Nachfolge, dass man gerade die Beziehung opfert oder das Unternehmen opfern muss. Das sind furchtbare Dramen, die sich da abspielen. Und deswegen war das für uns so wichtig zu diesem Zeitpunkt. Und als meine Frau dann zurückkam und gesagt hat, boah, ich kann es mir da so richtig gut vorstellen, auch Thema Familie gemeinsam und dort zu leben. Mir gefällt es dort. Also ich war begeistert, ja, von der Stadt Bayreuth, war begeistert von der Umgebung, hat gemeint, doch Volkmar, kann ich mir richtig gut vorstellen. Dann war so, okay, lass uns weiterdenken. Und ich wurde da auch damals von dem Aufsichtsrat, von dem damaligen Vorstand Werner Bayer, mein Bruder Bernhard Helfrich da im Aufsichtsrat, nicht unter Druck gesetzt. Die haben gesagt, hey, du hast jetzt ein Jahr Zeit zu überlegen, ob du es willst oder nicht, ein ganzes Jahr, mach dir deine Gedanken. Ich habe damals meinen damaligen Arbeitgeber, meinen Geschäftsführer, ich habe ein enges Verhältnis heute noch mit ihm, mit ihm darüber gesprochen, was so meine Beweggründe, meine Überlegungen sind. Und nach diesem Jahr Entscheidung war es auch nicht sofort, dass ich gestartet bin, sondern es war ein Jahr, wo ich dann die Entscheidung treffen durfte und danach war noch eine Zeit, bevor ich einsteige. Das heißt, man hat auch auch Zeit gelassen, sich das wirklich durch den Kopf gehen zu lassen. Und das ist gerade bei Stakeholdern so wichtig. Das Ganze muss ja auch mal sacken. Man muss darüber sich Gedanken machen. Es hat ja auch Konsequenzen für andere Kinder, die vielleicht auch Nachfolge gerne gehabt hätten. War jetzt bei uns nicht der Fall, aber gibt es in anderen Unternehmen, wo dann der Vater sagt, die Mutter sagt, einer soll die Mehrheitsanteile haben. Macht
dann
der
auch, große Geschwisterkampf ausbricht, ja.
Danke. Das muss kommuniziert, die müssen mit abgeholt. Bei einer einen Nachfolge, wo ich war, spielte die Ex-Frau mit einer Rolle, weil die war nicht nur die Ex-Frau des Nachfolgers Übergebenen, sie war ja auch die Mutter der Nachfolgerin, da in dem Beispiel. Und natürlich, wenn man das Unternehmen übernimmt, das schuld ist für das Scheitern der Ehe, das sind ganz viele Faktoren, emotionale, und die darf ich nicht unberücksichtigt lassen. Die darf ich auch nicht so wegwischen. So, was hatten die jetzt damit zu tun? Die spielt ja wohl gar keine Rolle. Doch. Bitte alle Stakeholder, alle Personen, die wichtig sind für den Erfolg der Nachfolge, mit ins Boot holen, mit abholen. Die brauchen Zeit, die müssen gehört werden. Je mehr Unterstützer wir haben, auch die Führungskräfte im Unternehmen, die wichtigen Leistungsträger im Unternehmen, je mehr Unterstützer wir haben, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Erfolg wird.
Absolut. Und es soll ja ein Erfolg werden. Nichtsdestotrotz, es kann auch mal ein Misserfolg werden. Wir haben uns über Scheitern auch schon mal im Rahmen dieses Podcasts unterhalten. Und auch das muss wohl überlegt sein. Gibt es Exit-Strategien beispielsweise? Wie kann man das gestalten? Und wie Sie es gerade auch schon gesagt haben, das braucht schlicht Zeit. Ganz genau. Das muss man eben in Ruhe durchdenken, muss auch mal Banktermine vielleicht wahrnehmen, das dort mit diskutieren, wer ist alles mit im Boot. Und ja, das muss eine fundierte Entscheidung sein, auf Zahlenbasis sicherlich, aber auf alle Fälle auch auf Basis der eigenen und ja, Emotionen, zum Beispiel der Restfamilie, Kernfamilie.
Ein schöner Aspekt der Exit-Strategie, den Sie noch zusätzlich ergänzt haben, gerade in der Familie kann es ja dann sein, dass irgendeiner sagt, war jetzt doch nicht so. Und dann merkt man oft, wenn man das im Vornherein bespricht, dann sagen dann oft die Eltern, wenn sie die Kinder überzeugen wollen, ja, aber da findet man dann eine Lösung. Das ist gar kein Problem. Da sagst du
einfach. Eine Lösung.
Genau. Wäre schön, wenn man auch die Lösung anspricht. Pass auf, wenn du sagst, nach der Zeit, es war jetzt doch der falsche Weg, dann haben wir als Alternativplan, den wir dann beschreiten würden. Das nimmt ja auch Druck raus aus der Situation. Und ich würde auch raten, so einen Notfallplan zu haben, weil manchmal kann es auch sein, Übergebene sind manchmal auch schon im höheren Alter, manchmal aber auch der Nachfolger kann auch was passieren. Also Notfallplan, was passiert eigentlich, wenn es mal schnell gehen muss mit der Nachfolge aus gesundheitlichen Gründen, sollte auch mit dabei sein. Also Exit-Strategie und Notfallplan hängt ja auch beides ein bisschen miteinander zusammen, braucht man auch als Erfolgsfaktor.
Unbedingt. Und tatsächlich, je genauer das durchdacht ist, desto sicherer fühlt man sich ja auch mit seiner Entscheidung und kann dann auch wirklich diesen Weg konsequent gehen, weil man im Moment zumindest auf der Basis der jetzigen Daten, die wir haben, sicher sein kann, dass es die richtige Entscheidung ist. Wie gesagt, was die Zukunft bringt, das wissen wir alle nicht und deswegen eben der sprichwörtliche Plan B beispielsweise. Dass man den mit in der Tasche hat, dass man eben auch verschiedenste Lösungsvarianten, da sind wir auch wieder beim Thema, mit überlegt hat und die man notfalls dann auch aus der Tasche ziehen kann, wenn sich die Rahmenbedingungen geändert haben.
Deswegen empfehlen wir mir bei Helfrecht 10 Jahre. Also wenn man sagt, ich möchte mit 70 aufhören, dann mit 60 starten. Wenn man sagt, ich möchte mit 60 aufhören, dann mit 50 starten, die diesen Nachfolgeprozess nicht sofort in Nachfolge schon haben, aber allein mit der Nachfolgesuche zu starten, überhaupt sich die Frage zu stellen, welche potenziellen Nachfolger habe ich denn? Es gibt ja immer mehrere Möglichkeiten. Nachfolger zu finden heute nicht so einfach, weil immer weniger Interesse daran haben, auch oft von Seiten der Kindern, finde ich auch gut.
Ja, wie viele Handwerker schließen, weil tatsächlich niemand der Familie es übernehmen will.
Und umso wichtiger dieses rechtzeitige darum bemühen, geht dann auch noch weiter mit, wie kann ich das Unternehmen attraktiv machen? Auch dafür brauche ich halt ein paar Jahre mehr. Wenn alle in meinem Alter sind, dann will keiner das Unternehmen übernehmen. Wenn alle Mitarbeiter mit mir in Rente gehen, gibt es viele Faktoren. Fit für Nachfolge ist so Planungstage, die wir da haben, wo dann die Übergebenden, nicht die Nachfolger, die Übergebenden zu uns kommen und sich wirklich mal 10 Jahre vorher Gedanken machen. Und da sitze ich dann eben mit 50-Jährigen, die so mittendrin stehen, die sagen, ja, aber ab 60 will ich noch mitwirken, aber nicht mehr in der Verantwortung als Geschäftsführer. Ja. Und dann fange ich mit 50 an, mir dazu Gedanken zu machen, die also wirklich rechtzeitig das Thema anpacken. Und da merkst du auch, Die sind entspannter. Und die sind übrigens auch entspannter in Verhandlungen. Wenn ich mit jemandem über Unternehmenskauf verhandle und ich bin 60, bin ich natürlich entspannter, als ich bin 70 logischerweise, ja. Hat also viele, viele Vorteile, rechtzeitig dem Thema anzupacken. Aber ein wichtiger Faktor, den muss ich unbedingt benennen, weil da bin ich jetzt gespannt auf Ihre Expertise, Herr Striebling. Wichtig ist ja bei der Nachfolge die Kommunikation zwischen den Übergebenden und den Nachfolger. Und zwar nicht nur die Kommunikation zwischen Tür und Angel. Haben Sie so ein paar Tipps, wie eine sinnvolle Kommunikation, denken wir gerade an die familieninterne Nachfolge, wo ja noch viel zusammenkommt. Ein paar Hinweise, ein paar Tipps, wie kann das gelingen?
Ja, tatsächlich, dass jeder sich mal gut Gedanken macht und die auch bitte verschriftlicht. Wie könnte meine Zukunft aussehen? Und dann eben der Abgleich stattfindet. Wie sieht das aus? Wie stellst du dir vor, das Unternehmen zu übergeben beispielsweise? Wie stelle ich mir vor, wenn ich es übernehme? Und da muss man einen gewissen Gleichlauf reinbringen. Ansonsten werden vielleicht ja gerade noch in der letzten Zeit vor der Übergabe Entscheidungen getroffen, die der andere gar nicht mittragen will beispielsweise. Deswegen da eine möglichst große Übereinstimmung zu finden. Und das geht eben dadurch, dass man für sich erstmal Klarheit gewinnt, indem man das auch verschriftlicht. Beide Seiten verschriftlicht. Und dann kann man das auch ganz gut übereinander legen, in Anführungsstrichen, verbal natürlich nur, dass man einfach sieht, wie sehen unsere Vorhaben, hatten das Bild, die Metapher schon des Zielbildes, wie lässt sich das übereinbringen, ist das was Harmonisches oder spießt sich das letztendlich? Und da ist dann schon eine relativ klare Linie. Und dann einfach auch die Schritte absprechen. Ne? Dass man auch einfach mal fragt, gerade wenn man auch zum Beispiel Interesse hat, das Unternehmen zu übernehmen, dann auch mal fragt, wie stellst du die Zukunft eigentlich vor? Willst du übergeben? Wann willst du überhaupt übergeben? Dass man eben hier die Lebenspläne dann auch mit automatisch ja letztendlich einfließen lässt. Und wenn da schon ein gewisser Konsens ist, dann unbedingt, und tatsächlich, das war das, warum ich das auch vorhin mit den Stakeholdern mit eingebracht habe, dann in die Rücksprache gehen mit Familie, ne, die da was zu sagen haben. Theoretisch auch Freundeskreis, völlig Außenstehende, die überhaupt keine Aktien in diesem ganzen Prozess haben, mal zu sagen, was kannst du mir da einen Tipp geben oder was hältst du davon? Vielleicht sagen die ja, du Unternehmer, never ever, ja, dann sollte ich vielleicht mal drüber nachdenken, ob ich mich nicht vielleicht falsch sehe, ob ich das nicht vielleicht zu blumig sehe, mir das vielleicht zu leicht mache etc. Also da immer wieder auch Feedback holen von Dritten, nicht nur den Stakeholdern, sondern auch vielleicht völlig Fremden.
Und wenn Sie das so darstellen, das wäre doch dann auch der erste gute Schritt, um auf der Basis dann so einen Meilensteinplan zu machen gemeinsam, ja. Mittelmaßnahmenplan. Und vielleicht sich sogar dann einmal im Quartal zusammenzusetzen und sagen, was haben wir da jetzt gemacht, was nicht. Weil meine Erfahrung ist ja, jeder Plan scheitert, sobald die Realität kommt. aber man kann ihn ja anpassen.
Ja.
Und ich finde immer so ein Meilensteinplan ist so ein Commitment. Schau, ja. So wollen wir es gehen.
Ja.
Und dann stellt man fest, na, wollten wir, es hat sich aber doch was ergeben, was wir so nicht berücksichtigt haben. Dann überarbeiten wir ihn gemeinsam. Und dann kann man vielleicht auch, wenn man dann zusammensitzt, einmal im Quartal dem anderen sagen, du, wenn du vor versammelter Mannschaft mich da ständig kritisierst, ich habe das Unternehmen führe ich jetzt schon seit vielen Jahrzehnten, ich bin nicht total doof, könnten wir das unter vier Augen machen, nicht vor dem gesamten Team? Also, dass man da einfach so ein bisschen einen Weg findet, und ich finde so ein regelmäßiges Treffen nicht schlecht, um über alles zu sprechen, was Nachfolge betrifft, Hard Facts, aber auch Zusammenarbeit.
Gibt es andersrum übrigens genauso, dass der andere ständig als Newbie ja hier diffamiert wird, in Anführungsstrichen, und da nie einen Fuß an den Grund kriegt, weil es ja immer der ist, der keine Ahnung hat, weil der sich ja noch gar nicht auskennt, der wird erst noch gerade angelernt. Das kann also durchaus in beide Richtungen gehen, und in der Tat, dass man da einfach im Kontakt bleibt, im Austausch bleibt und sowas, ja, wir hatten es schon in vielen Podcast-Folgen, gerade dass solche Situationen werden ja häufig nicht absichtlich herbeigeführt. Ich will den anderen ja gar nicht runtermachen, sondern es ergibt sich in manchen Situationen. Und dann einfach darauf hinzuweisen, das sollte in Zukunft vielleicht anders laufen, einfach im Austausch zu bleiben, um das gut zu gestalten, ist auf alle Fälle ein wichtiger Schritt. Und insbesondere der Meilensteinplan vielleicht noch, warum weiche ich von einem Plan ab? Es gibt zwei Gründe. Der erste ist, ich bin nachlässig, dann sollte ich vielleicht mich am Riemen reißen und wieder zurück zum Plan zurückkehren. Und der andere Punkt ist aber, vielleicht ist das Ziel in der Ausprägung für mich nicht mehr relevant. Und dann kann ich aber umplanen. Und das ist genau der Punkt. Planung ist ja kein Korsett, was mich hier einengt und ich das durchleiden muss letztendlich. Nein, ich kann ja umplanen. Aber zu erkennen, auf welchem Weg ich gerade bin, in der Nachlässigkeit oder in die Ziele haben sich verändert, brauche ich einfach eine gute Ausgangsplanung. Und deswegen ist auch eine gute Ausgangsplanung nicht nutzlos oder verschwendete Zeit. Ich höre das immer mal wieder, gerade wenn wir Zielplanung ja auch in den Helfrecht-Planungstagen mit besprechen, dass jemand sagt, ich mache keine Ziele, weil die treten ja sowieso nie ein. Ja, das mag sein. Das ist vielleicht eine gewisse frustrierte Grundhaltung, die wir da sehen. Aber ich kann dann besser entscheiden, wie ich weiter vorangehen kann, wenn ich mal Ziele habe. Nennen wir es nicht Ziele, sage ich dann häufig, nennen Sie es doch mal Wünsche. Ja, was wünschen Sie sich für die Zukunft? Und das darauf dann aufbauen, letztendlich den Weg dorthin. Und wenn ich dann sehe, das lässt sich aber nicht realisieren, dann kann ich eben umplanen. Und bin aber strukturiert und auf einem guten Weg dabei, ohne zu viel Ressourcen zu verschwenden.
Daraus kann man nicht mehrere Erfolgsfaktoren ableiten. Eine natürlich dann Thema Maybe, die künftige Rolle der Beteiligten muss klar sein. Das heißt, ich muss im Bewusstsein im Unternehmen eindeutig definiert, wer hat welche Hauptaufgaben, wer hat welche Entscheidungsbefugnis, gerade wenn man zu zweit den Weg geht. Wir gehen jetzt vor allem bei Erfolgsfaktoren für die familieninternen Unternehmensnachfolge ein. Muss man sagen, wenn ein externer Kauf, sind noch ein paar andere Dinge, die eine Rolle spielen. Was auch abzuleiten ist beim Meilensteinplan, manchmal werden auch bestimmte Dinge nicht angepackt, weil man ängstlich davor ist. Zum Beispiel darüber zu sprechen, was zahlt denn mein Sohn, meine Tochter für die Anteile? Ich brauche ja auch was für den Altersruhestand. Oft spricht man ungern über Finanzielles, aber wenn wir darüber nicht sprechen, dann weiß ja keiner, worauf er sich einlässt. Das muss auch noch geklärt sein, bevor wir die Entscheidung treffen für Nachfolge. Man glaubt es nicht, aber wie oft komme ich in Unternehmensnachfolge rein, da weiß der Nachfolger nicht, ob er Geld zahlen soll, wie viel Geld er zahlen soll. Das ist so unklar. Und dann plötzlich, naja, wenn das Unternehmen jetzt aber erfolgreich ist, bekommt es ja mehr an Wert. Ist ja doof für mich. Also, das heißt, ich starte in einem Unternehmen und habe jetzt schon die Befürchtung, wir könnten erfolgreich sein, dann wird es zu teuer für mich. Deswegen von vornherein über die Themen sprechen, auch Anteilsübertragung, was wird es kosten, gesellschaftsrechtliche Themen, steuerrechtliche Themen müssen vornherein geklärt sein, besprochen sein. Und es ist die Aufgabe des Übergebenen, sich darüber klar zu sein, was er will. Und dann kann er da mit dem Nachfolger etwas hinlegen und sagen, so stelle ich es mir vor. Und er kann ja dann Nein sagen und dagegen agieren. Aber es muss erstmal was vom Übergebenen kommen, weil der hat ja das Zepter in der Hand. So lange, bis er das Unternehmen übertragen hat. Und er muss also von vornherein eine Farbe bekennen, wie er es sich konkret vorstellt, was er sich vorstellen kann und was nicht. Also das abzuleiten. Dann, was auch noch abzuleiten ist, ist, dass eben der Mittelmaßnahmenplan, Meilensteinplan so ein wichtiger Erfolgsfaktor ist, bei der ganzen Sache der Unternehmensnachfolge, dass wir die faire Kommunikation brauchen als Erfolgsfaktor. Und auch gerade auch nochmal von Ihnen angesprochen mit den Freunden, die sagen, was du Unternehmer, schon die Frage stellen, hat der Nachfolger die notwendigen Qualifikationen? Und solange wir den Weg zusammengehen, der Übergebene mit dem Nachfolger gemeinsam, hat der Nachfolger ja noch die Chance, sich die Qualifikationen zu holen. Zum Beispiel fachliche Qualifikationen. Besuch von Fachmessen, Besuch von Unternehmen in der Branche, Weiterbildung, fachliche
Eben, Schulung, genau, ja.
Und unternehmerische Kompetenzen. Da möchte ich natürlich die Unternehmerausbildung von Helfrich mal ins Feld führen. Und da geht es um die Führungskompetenzen, Finanzkompetenz, auch Unternehmensführung und Selbstführung. Also Selbstführung, Unternehmensführung, Finanzen und Teamführung, die vier Elemente, die wir alle vier brauchen für Unternehmensführung. Also das kann man tun, man kann sich da auch weiterbilden, aber man braucht halt auch die Zeit dafür und den Plan dafür, damit das erfolgreich laufen kann. Und dann sind wir in der Lage, dass die Nachfolge eindeutig ist. Wenn wir das gemacht haben, dann können wir eindeutig formulieren, so stellen wir uns Nachfolge vor und können das auch eindeutig nach außen kommunizieren. Denn wenn die Beteiligten merken, Führungskräfte, Kunden, dass der Nachfolger und der Übergebene sich schon überhaupt nicht einig sind, dass die beiden schon gar nicht miteinander können, dass die ständig so, ne?
Dann werden sie unter Umständen sogar gegeneinander ausgespielt.
Ich habe oft sogar das Gefühl, wenn ich sein soll, da sagt dann der Übergebene, ja, keine Ahnung, der darf mal froh sein, die darf mal froh sein, das ist so ein tolles Unternehmen. Und Nachfolgerin, Nachfolger sagt, ja, der Alte, die Alte darf mal froh sein, dass ich überhaupt hier starte. Und eigentlich sagen beide, der andere soll mal sagen, dass er mich lieb hat und wertschätzt. Also dieser Wunsch nach Wertschätzung und man gönnt es dem anderen nicht gegenseitig, anstatt wäre es so einfach, aufeinander zuzugehen, sich dankbar zu zeigen, danke, dass ich die Chance bekomme für die Nachfolge und der andere dankbar zu sagen, danke, dass du hier einsteigst und mit mir gemeinsam den Weg gehst. Das wäre so einfach und es würde so vieles einfacher machen, aber dazu bräuchte man wieder, Herr Striebling, Kommunikation.
Verdammt, da war sie wieder.
Da war sie wieder, genau. Die offene, transparente, faire Kommunikation.
Ja.
Ja.
Insofern.
Ein Ritt durch die Erfolgsfaktoren Unternehmensnachfolge. Wir haben es mal angerissen.
Absolut, genau. Ja, und wenn da Vertiefungsbedarf an der einen oder anderen Stelle besteht, wie war die E-Mail-Adresse? podcast@helfrecht.de?
Absolut, da kann man auch gerne nochmal die Erfolgsfaktoren gerne nochmal zusenden, wer Interesse hat, leiten gerne weiter. Also podcast@helfrecht.de, genau. Mhm. Wenn man Interesse hat nebenbei, wie Helfrecht unterstützen kann, sehr gerne auch natürlich. Und ansonsten glaube ich, wird das nicht das letzte Mal sein, dass wir über Unternehmensnachfolge gesprochen haben.
Das befürchte ich auch.
In diesem Sinne, bis bald, Herr Striebling.
Bis bald, Herr Helfrecht.